Hallo, liebe Geschichtsinteressierte. Wir heißen Sie herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Brunswick Historica. Heute gehen wir wieder etwas zurück in der Vergangenheit. Wir beschäftigen uns nämlich mit bürgerlichen Unruhen in der Stadt Braunschweig im 13. bis 16. Jahrhundert. Der Titel lautet Aufruhr, die Braunschweiger Schichten im Mittelalter und in der frühen Neuzeit.
O Weh und Wunder der argen Vergessenheit, dass die ehrbaren Leute in den großen, den mächtigen Städten, die von den Fürsten gefreit und privilegiert sind, solch löbliches Wesen für so gering achten, so wenig das gemeine Beste in Acht nehmen und nicht bedenken, wie viel Leides aus solcher Verachtung und Versäumnis mag erfolgen. Weh sonderlich über eins, darin sie es schmählich verwahrlosen. Hätten die Oberen einander lieb, wie sich ziemte, gewiss und wahrhaftig, Gott ließe dann nimmermehr zu, dass sich Hader und Zwietracht in den Städten erhübe.
Mit diesen Worten eröffnet der Braunschweiger Zollschreiber Hermann Bothe sein Anfang des 16. Jahrhunderts verfasstes Schichtbuch. In diesem stellte er die Geschichte von sechs sogenannten Braunschweiger Schichten dar. Dabei handelt es sich um die revolutionären Bürgerunruhen im Braunschweig des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Im Einzelnen berichtet er über die Schicht der Gildemeister von 1292 bis 1294, die große Schicht oder auch die Schicht des Rates von 1374 bis 1386, der Papenkrieg von 1413 bis 1420, die Schicht der ungehorsamen Bürger von 1445-46, Ludeke Hollands Schicht von 1488 bis 90 und der Aufruhr der Armut von 1513. In der Schule lernt man für das Mittelalter die klassische Gesellschaftsform des Feudalismus, in dem jeder Mensch seinen angestammten, gottgewollten Platz hat. Hier schien kein Platz für Aufruhr und Revolution. Doch in einem Zeitraum von etwa 220 Jahren fanden in der Stadt Braunschweig sechs große Unruhen statt, also grob gerechnet in jeder Generation eine. Damit war Braunschweig eine der unruhigsten Städte des spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Europas. Hermann Bothe schrieb über seine Heimatstadt.
Braunschweig, ich vergleiche dich einem Pferde, denn ein Pferd kennt seine Stärke nicht und lässt sich von einem kleinen Jungen zäumen und er reitet damit, wohin es ihm gefällt. Aber wenn das Pferd erzürnt wird, dann schlägt es aus und beißt um sich, so dass niemand es halten kann, noch sich ihm nähern, und jedermann entsetzt sich vor ihm. So auch die Braunschweiger, wenn sie erzürnt werden, dann strafen sie so unbarmherzig, dass sich jedermann vor ihnen entsetzt.
Die Darstellung der einzelnen Schichten muss hier leider sehr oberflächlich bleiben. Ihre Ursachen und Verwicklungen sind sehr viel vielschichtiger, als es auf den ersten Blick und nach Bothes Schilderung erscheint. Zudem muss man bei der Schilderung durch Bothe vorsichtig sein, da er ganz offen Partei für die aus seiner Sicht rechtmäßige Obrigkeit, nämlich den Rat mit seinen Mitgliedern aus den alten Patrizierfamilien Braunschweigs, ergriff. Bothe glaubte an die von Gott bestimmte Ordnung und daran, dass man nicht dagegen aufbegehren dürfte. Die erste Schicht war die sogenannte Schicht der Gildenmeister. 1292 war Herzog Wilhelm gestorben. Seine Söhne Heinrich und Albrecht gerieten um die Nachfolge ihres Vaters, vor allem aber um den Besitz der Stadt Braunschweig in Streit. In dieser Zeit war es üblich, dass sich der neue Herzog von der Stadt Braunschweig huldigen ließ. In diesem Fall, in dem die Herrschaftsverhältnisse unklar waren, verweigerte der Rat jegliche Huldigung. Nun versuchten die beiden Erben, einzelne Parteien in der Stadt auf ihre Seite zu ziehen. Der von Bothe geschilderte Kampf zwischen Gildemeistern auf der einen und dem Rat auf der anderen Seite ist allerdings stark vereinfacht. Vielmehr nutzten die beiden Herzöge bereits existierende Gegensätze zwischen den Weichbilden der Stadt und innerhalb der Räte. So suchte Albrecht bei den etablierten Fernhändlern in der Altstadt und Heinrich bei den homines novi, also den wirtschaftlich aufgestiegenen, aber nicht den alten Patrizierfamilien angehörenden Handwerkern des Hagens seinen Rückhalt. In diesem Konflikt forderten letztere zunehmend mehr Rechte innerhalb der Stadt ein. Es kam schließlich zu Unruhen, die im Frühjahr 1294 vor dem Neustadtrathaus ihren Höhepunkt fanden, wo bewaffnete Gildenmitglieder und Bürger sich gegenüberstanden. Es kam zu Verletzten und Toten. Nach langwierigen Verhandlungen und dem direkten Eingreifen der Herzöge setzte sich letztendlich die Partei um Herzog Albrecht durch. Einige der führenden Schichtmaker, also der Rädelsführer, wurden hingerichtet. Diese Schicht hatte kaum weitere Auswirkungen auf Braunschweig.
Ganz anders die große Schicht oder auch die Schicht des Rates. Die sollte große Auswirkungen auch auf das verfassungsrechtliche System der Stadt haben. Dem Ausbruch der Unruhen ging eine Fehde des Herzogs Ernst gegen den Erzbischof von Magdeburg voraus, die auch der Rat der Stadt Braunschweig leichtfertig unterstützte. Herzog Ernst hatte zu dieser Zeit keine Herrscherrechte über die Stadt. Diese war seinen Brüdern, den Herzögen Otto von Göttingen und Albrecht von Grubenhagen, untertan und konnte ihre Gefolgschaft in seinen Fehden nicht einfordern. Der Rat tat es trotzdem. Diese Fehde ging für die Braunschweiger verloren und viele Ritter, Knechte und Bürger sowie Herzog Ernst selbst gerieten in feindliche Gefangenschaft, so dass schließlich eine große Menge Geld aufgebracht werden musste, um diese wieder freizukaufen. Mitglieder der alten und edlen Geschlechter der Stadt Braunschweig waren in Gefangenschaft geraten und das Lösegeld musste bezahlt werden. Da die Stadt aber schon vor diesen Ereignissen hochverschuldet war, beschloss der Rat, die Getreidesteuer, die sogenannte Kornzise, zu erhöhen. Zu diesem Zweck sollten auch die Gilden zu den Beratungen mit hinzugezogen werden. Man traf sich zu diesem Zweck am 17. April 1374 morgens um 8 Uhr im Refektorium des Barfüßerklosters, also im Franziskanerkloster der heutigen Brüdernkirche. Wie es denn aber zum Ausbruch der eigentlichen Unruhen kam, ist nicht genau zu rekonstruieren. Es sei ein Gerücht verbreitet worden, der Rat habe die Gildenmeister festgesetzt und wolle sie entleiben, was Bothe als einen Plan der Anstifter interpretierte, die dieses Gerücht absichtlich verbreitet hätten. Die bewaffneten Bürger, die auf dieses Gerücht hin vor dem Franziskanerkloster, wo der Rat mit den Gilden tagte, erschienen, waren sicherlich nicht die sich revolutionär erhebenden Volksmassen, sondern lediglich um das Leben ihrer Gildenmeister besorgte und vielleicht latent unzufriedene Einwohner. Selbst als diese handgreiflich wurden und später sogar brutal vorgingen, so sicherlich nicht aus dem Wunsch, die Macht zu ergreifen, sondern ihrem Frust und ihrem Unmut Luft machend. Das Auftauchen bewaffneter Volksmassen war an sich noch nichts Besonderes. Das folgende, aus den Rudern geratene Plündern und Brandschatzen schon. Auch wenn dieser Mob in den ersten Tagen eine beherrschende Rolle spielte, so waren diese Menschen weder die eigentlichen Aufrührer, noch spielten sie im weiteren Verlauf eine Rolle. Die eigentlichen Aufrührer waren andere.
Wie auch Hermann Bothe in seinem Schichtbuch andeutet, könnte das Gerücht, das den Menschenauflauf verursachte, auch vorsätzlich von einer bei der Ratsversammlung anwesenden Gruppe verbreitet worden sein. Trotzdem spielte der Unmut und die brutale Reaktion der Bevölkerung sicherlich eine Rolle für den Verlauf der Unruhen in den ersten Tagen. Es liegt vielmehr der Verdacht nahe, dass die Gildenmeister, die mit der Erhöhung der Kornzise nicht einverstanden waren, hier nennt die Literatur vor allem die Gildenmeister aus dem Hagen, das Volk anstachelten, um den eigenen Forderungen Nachdruck zu verleihen. So standen sich an diesem Tag nicht der Gemeinderat, der die Kornzise erhöhen wollte, den Gilden, die das verhindern wollten, als Gesamtheit gegenüber. Stattdessen befürwortete auch ein Teil der Gildenmeister die Zisenerhöhung, während auch ein Teil des Rates die oppositionellen Hagener Gilden unterstützten. Dass gerade die Hagener Gildemeister die Hauptrolle für den Ausbruch der Unruhen spielten, lässt sich schon daran erkennen, dass laut Bothe das Gerücht von den festgehaltenen Gildemeistern vor allen Dingen im Hagen verbreitet wurde. Außerdem kamen 7 von 9 bekannten Aufrührern aus dem Hagen. Es schien also nicht eine homogene Gruppe der unterdrückten Gilden insgesamt gewesen zu sein, die hier die Macht ergreifen wollte. Es waren nicht bestimmte soziale Schichten, die gegeneinander kämpften, sondern Gruppierungen innerhalb dieser Schichten, durch die gewaltige Risse gingen. So gab es 2 opponierende Ratsgruppen, die verfeindet waren, sowie 2 Gruppen aus den Gilden, die eine auf Seiten der Mehrheit des Rates, die mit der Zisenerhöhung einverstanden waren, die anderen in Opposition zu diesem Beschluss. Die Gildemeister, der alte Wieg, hielt sich sogar ganz aus dem Konflikt heraus. Es kann also keine Rede von einem Aufstand der Gilden gegen den Rat sein. Auch scheinen einige Aufrührer keine Unbekannten zu sein. So taucht der Name eines der Aufrührer, von Engelgemstidde, schon vor diesen Ereignissen als Unruhestifter auf. Es könnte die Vermutung naheliegen, dass die Erhöhung der Kornzise zum Vorwand genommen wurde, den Rat abzusetzen, und der glückliche Umstand der Unruhen in der Stadt genutzt wurde, die eigene Machtposition zu stärken. So argumentieren dann auch die vertriebenen Geschlechter, die Schicht sei eine lange geplante Verschwörung gewesen. Ob dem aber wirklich so war, lässt sich durch Quellen nicht belegen.
Die erste Phase der Unruhen ist gekennzeichnet von Rechtlosigkeit, von plündernden Volksmassen und von Gewalttaten an missliebigen Ratsherren. Auf diesen Teil der Schicht hatten die Anführer wohl kaum Einfluss. Das Haus des Bürgermeisters der Altstadt, Thiele van dem Damme, war das erste Ziel. Das Haus wurde aufgebrochen, Frau und Kinder wurden auf die Straße gezerrt und misshandelt, das Haus geplündert und angezündet. Thiele van dem Damme selbst, ein alter und gebrechlicher Mann, konnte sich zunächst in ein Nachbarhaus retten. Schließlich wurde er gefunden und unter dem Gejohle der Massen an eine Säule gefesselt. An der Tatsache, dass der zweite Bürgermeister der Altstadt, Kurt Dohring, nichts gegen den seinen Amtskollegen Nünchenen Mob tat, ja sich sogar weigerte, die Glocken läuten zu lassen, um die Bürger der Altstadt zu den Waffen zu rufen, ist wieder zu erkennen, dass ein großer Riss durch den Rat ging, wohl vor allem durch familiäre Zwiste und Streitigkeiten verursacht. Allerdings sollte Dorings Sympathie für die Aufrührer ihm nichts nützen, denn auch er wurde ein Opfer der Unruhen. An diesem Tag wurden noch etliche Häuser geplündert, Frauen und Kinder wurden misshandelt und auch einige Rathäuser wurden gestürmt und ihre Kassen und Weinkeller geplündert. Insgesamt wurden 6 Ratsmitglieder am 17. April vom Mob getötet. Allein in der Alte Wieg, die durch die Oker von den anderen Weichbilden getrennt war, blieb es ruhig. Hier schloss man die Tore und die Bürger wurden bewaffnet, um ihren Rat zu schützen. In den folgenden Tagen beruhigte sich der Mob wieder und die Aufrührer übernahmen die Kontrolle über die Stadt. Einige der gefangenen Ratsherren wurden hingerichtet. Aus den Aufzeichnungen wird nicht klar, ob der schon genannte Thiele van dem Damme zu den Todesopfern des unkontrollierten Mobs wurde oder zumindest eine kurze Gerichtsverhandlung erhalten hatte und daraufhin hingerichtet wurde. Wie die Gerichtsverfahren, die zu den Urteilen führten, einzuschätzen sind, ist unklar. Relativ sicher scheint jedoch, dass es Gerichtsverhandlungen gegeben hat, denn auch die aus der Stadt vertriebenen Ratsherren und Patrizierfamilien sprechen davon, auch wenn sie die Rechtmäßigkeit bestreiten und die Art der Durchführung scharf kritisieren. Schon 1 bis 2 Tage nach dem Ausbruch der Unruhen schickten die benachbarten Städte Gesandtschaften nach Braunschweig, um zu vermitteln. Sie wurden ebenso abgewiesen wie Herzog Albert von Grubenhagen. Viele alte Patrizierfamilien, wohl diejenigen, die im Rat gegen die Aufrührer standen, flohen in diesen Tagen aus der Stadt. Sie wurden daraufhin von den neuen Herren der Stadt verfestet, das heißt geächtet. Genauso wurden die Gefangenen, die in den folgenden Tagen entlassen wurden, aus der Stadt vertrieben. Ihr Eigentum und ihre Häuser wurden von den Aufrührern requiriert. Die Flucht und Verbannung großer Teile der alten Geschlechter schien zuerst ein großer Vorteil auf Seiten der Aufrührer zu sein. Denn sie waren nun ihre Gegenspieler los, doch die Agitation, die die Vertriebenen in den Städten trieben, in denen sie Aufnahme gefunden hatten, zeigten Wirkung, unter der die Stadt wirtschaftlich schwer zu leiden haben würde. Noch in derselben Woche wurde ein neuer Rat gebildet, der bis auf eine Ausnahme nur aus Personen bestand, die zuvor nicht im Rat vertreten gewesen waren. So übernahmen in der ersten Zeit der Unruhen vor allem politisch unerfahrene Männer die Herrschaft über die Stadt.
Die Hanse reagierte schnell, vor allem, weil die aus Braunschweig vertriebenen Familien in den Hansestädten gegen die neuen Machthaber agitierten. Die Tatsache, dass Städte wie Hannover und Hildesheim den neuen Rat von Braunschweig gegenüber den Seestädten der Hanse verteidigten bzw. sich als Vermittler anboten, könnte an den wichtigen Handelsbeziehungen dieser Städte mit Braunschweig gelegen haben, während Hamburg und Lübeck nicht auf den Handel mit Braunschweig angewiesen waren. Zum anderen könnten die Nachbarstädte durch die Nähe zu Braunschweig mit den Fakten vertraut, erkannt haben, dass es sich hier um ein internes Problem Braunschweigs und nicht um eine Sache der Hanse handelte und deshalb die Hanse baten, dieses Problem durch Braunschweigs Herzog lösen zu lassen. Bereits auf dem Hansetreffen in Lübeck am 21. März 1374 wurde über den Aufruhr in Braunschweig beratschlagt und ein Schreiben an den neuen Rat in der Stadt aufgesetzt, mit der Drohung, Braunschweig aus der Hanse auszuschließen. Nach mehreren angesetzten Treffen, zu denen die neuen Herren von Braunschweig nicht erschienen, wurde Braunschweig schließlich verhanst, das heißt aus der Hanse ausgeschlossen. Die aus Braunschweig vertriebenen Familien wurden nicht müde, die neuen Machthaber der Stadt anzuklagen, genauso wie die neuen Herren sich immer wieder verteidigten. In den Jahren 1375-76 kam es zu einer Ratsumbildung. Einige der alten Patrizierfamilien nahmen wieder ihren Platz im Rat ein und die Aufrührer von 1374 wurden zum Teil durch gemäßigte Mitglieder der den Aufrührern verbundenen Personengruppen, zum Teil auch Mitglieder der alten Geschlechter ersetzt. Zum einen könnten die wirtschaftlichen Blockaden bereits innere Probleme verursacht haben, die den neuen Rat an Aussöhnung denken ließ. Nur durch die Beziehung der patrizischen Familien des alten Rates konnte Braunschweig aus der verheerenden wirtschaftlichen und finanziellen Situation gerettet werden. Ein anderer Grund für die Umgestaltung könnte auch in der Unerfahrenheit derjenigen, die direkt nach den Unruhen im Rat saßen, gelegen haben, die nun in Zeiten der wirtschaftlichen und finanziellen Krise der Lage nicht mehr gewachsen waren. Einige der Anführer der ersten Stunde blieben in ihren Ämtern, sogar als Bürgermeister. Und auch die Zusammensetzung des Rates veränderte sich während dieser Zeit nicht. Die Patrizier dominierten zu keinem Zeitpunkt der Verhansung den Braunschweiger Rat.
Den Anfang vom Ende der Verhansung der Stadt Braunschweig machte Kaiser Karl IV., der am 27.11.1377 eine Urkunde besiegelte, in der er die Unschuld der Braunschweiger Händler an dem Aufstand feststellte und die Hanse aufforderte, Braunschweig wieder aufzunehmen. Die entsprechenden Verhandlungen dauerten trotz der Annäherung zwischen der Stadt und der Hanse eine lange Zeit, vor allem weil sich der neue Rat nicht bedingungslos unterwerfen wollte. Schließlich wurde 1379 in Mölln die Sühne für eine Wiederaufnahme Braunschweigs in die Hanse sowie der Ausgleich für die Vertriebenen ausgehandelt. Als Bedingung für die Wiederaufnahme der Stadt in die Hanse wurden neben der Errichtung einer Kapelle und der Wallfahrt von Braunschweiger Ratsleuten und Bürgern nach Rom vor allem die Rückkehr der Vertriebenen nach Braunschweig beziehungsweise die Entschädigung derjenigen, die nicht zurückkehren wollten, gefordert. Ebenso wurde gefordert, dass eine Delegation aus Bürgern und Bürgermeistern vor den vertriebenen Kaufleuten und den Abgesandten der Hansestädte Abbitte leisteten. Interessant ist, dass die Braunschweiger es anscheinend nicht eilig hatten, denn sie erschienen nicht am vereinbarten Tag. Erst bei einem Treffen im Juli 1380 kam es mit den Geflohenen zu einer endgültigen Einigung und schließlich am 12. August 1380 wurde Braunschweig wieder in die Hanse aufgenommen. Die Sühne blieb relativ harmlos, wohl nicht zuletzt, weil auch die anderen Hansestädte damit rechnen mussten, dass auch bei ihnen jederzeit ein solcher Aufstand losbrechen konnte. So war man auf einen Kompromiss, mit dem alle Seiten zufrieden sein konnten, angewiesen. Außerdem hatte sich im Laufe des Aufstandes in Braunschweig ein Rat gebildet, mit dem auch die Hanse einverstanden sein konnte, denn er bestand ja nicht nur aus Handwerkern, sondern weiterhin auch aus Mitgliedern der alten Geschlechter und aus den reichen Kaufmannsgilden. Mit dem konnte sich die Hanse vergleichen, ohne die vorherrschenden wirtschaftlichen und politischen Prinzipien preisgeben zu müssen.
1384 bildeten die wirtschaftlich und politisch führenden Geschlechter und homines novi die Lilienwente, eine bewaffnete Organisation, um ihre Interessen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Stadt schützen zu können. Da diese Vereinigung aus Vertretern der alten Geschlechter und Mitgliedern der Gilden sowohl der Händlergilden als auch der niederen Handwerkergilden zusammengesetzt war, kann man sie als Schritt zur Herrschaftssicherung der Gruppen in der Stadt, von denen die Erhebung von 1374 ausgegangen war, sehen. 1386 wurde eine neue Stadtverfassung geschaffen, in der schriftlich festgelegt wurde, wie der Rat der Stadt auszusehen habe, nämlich zusammengesetzt aus Vertretern der Geschlechter und homines novi, Vertretern der Kaufleutegilden, wie Wandschneider, Lakenmacher und Goldschmiede, und Vertretern der Handwerksgilden. Insgesamt wurden 14 Gilden, darunter 9 als niedererachtete Handwerkergilden, als ratsfähig festgelegt und die Kooptation, also die Selbstergänzung des Rates aus den alten Patrizierfamilien, teilweise abgeschafft. Außerdem wurde der Küchenrat gebildet, ein Gremium aus dem Gemeinderat, der sich vor allem mit der Finanzpolitik der Stadt beschäftigte und der sich zu Braunschweigs wichtigsten politischen Organ entwickelte. In ihm wurden erstmals die Finanzen aller 5 Weichbilde zentral verwaltet. Einige der alten Geschlechter kehrten nicht nach Braunschweig zurück oder engagierten sich in der folgenden Zeit nicht mehr politisch. Von den 52 bekannten Vertriebenen saßen zwischen 1380 und 1400 lediglich 3 wieder im Rat. Alle übrigen Mitglieder des neuen Rates, die den alten Geschlechtern angehörten, hatten auch schon vor 1380 im Rat gesessen, sind also als Befürworter der Ziele der Schicht zu sehen. Damit war die große Schicht eine der erfolgreichsten Aufstände im Europa des 14. Jahrhunderts. Die Aufständischen hatten ihr Ziel erreicht.
Der Papenkrieg von 1413 bis 1420 passt nicht ganz in die Reihe, denn hier handelte es sich um einen Konflikt zwischen Kirche und Rat der Stadt um die Besetzung einer Pfarrstelle, in dessen Verlauf durch Banne und Boykotte in einigen Kirchen jahrelang keine Messen durchgeführt wurden. Bischöfe, der Herzog und 2 Päpste wurden zur Schlichtung angerufen. Doch erst nach 7 Jahren konnte der Konflikt beendet werden. Als wichtigstes Ergebnis der Einigung ist die Gründung der Lateinschulen Martineum und Katharineum zu nennen, die 1866 zum Martino-Katharineum zusammengeschlossen wurden. Der Papenkrieg war kein bürgerlicher Aufstand. Deswegen möchten wir ihn hier nicht weiter vertiefen.
Der letzte Aufstand war in den Jahren 1487 bis 1489 die sogenannte Schicht Ludeke Hollands. Ursache für diese Schicht war die Geldverschlechterung, ein Phänomen, das in dieser Zeit alle deutschen Städte betraf. Dazu eine kleine Erläuterung. Im Mittelalter entsprach der Wert einer Münze eigentlich dem tatsächlichen Metallwert. Viele Münzherren gingen aber dazu über, Münzen mit einem geringeren Edelmetallanteil, zum Beispiel Silber, bei gleichem Nennwert prägen zu lassen. In den Städten kursierten etliche Währungen nebeneinander, also mussten diese Münzen in einem Wertverhältnis zueinander gesetzt werden. Wollte ein Münzherr die eigenen Münzen gegenüber den anderen im Wert erhalten, musste er den Silbergehalt hochhalten. Wenn aber die Einnahmen zum großen Teil aus minderwertigen auswärtigen Münzen bestand, musste er ständig Silber zusetzen. 1487 beschloss der Rat der Stadt Braunschweig, am schweren ewigen Pfennig festzuhalten und eine ganze Reihe von im Braunschweig umlaufenden Münzen minderer Qualität, zum Beispiel aus Goslar und Hildesheim, drastisch gegenüber dem eigenen Geld abzuwerten. Da diese Münzen aber in der Bevölkerung weit verbreitet waren, verloren viele Menschen in Braunschweig über Nacht bis zur Hälfte ihres Barvermögens. Dieses betraf vor allem die kleinen Leute, die im Umgang mit Geld gewohnten Händler, die vielleicht auch Insider-Informationen besaßen, wechselten ihr Geld stets in die wertvolle Braunschweiger Münze um. Infolgedessen kam es zu Protesten und Unruhen in der Stadt, in denen der Kopf des Münzmeisters gefordert wurde. Die Proteste gingen vor allem von den Schuhmachern und Kirschnern des Sackes aus. Ihr Anführer war der Kirschner Ludeke Holland, Bürgermeister des Sacks. Holland wird von seinen Zeitgenossen als ehrgeizig und gewalttätig beschrieben. Aufgrund seiner Herkunft, das Weichbild Sack galt nicht als besonders vornehm und Kirschner gehörten nicht zu den vornehmen Gilden, nutzte er die Situation, um mehr Macht zu gewinnen.
Der Rat nahm das Münzedikt umgehend zurück, doch das konnte die Gemüter nicht mehr beruhigen. Die Kirschner und Schuhmacher unter Holland schworen sich gegenseitig Treue für den Fall, dass der Rat gegen sie vorgehen sollte. Im Laufe der Zeit traten auch die Gildenmitglieder der Schmiede, Kramer, Beckenschläger und Leinweber des Sacks und der alte Wieg dem Bund bei. Schließlich folgten viele andere Gilden der Einladung Hollands, dem Bund beizutreten, auch einige dem Rat ergebene Gilden, die so ihren Einfluss stärken wollten. Der Rat beschloss nicht gewaltsam gegen den Bund Hollands vorzugehen, da die Stimmung in der Stadt gereizt war und er keine gewalttätigen Ausschreitungen provozieren wollte. Er machte im Gegenteil viele Zugeständnisse und akzeptierte nach langen Diskussionen schließlich auch viele von Holland und seinen Leuten geforderte Änderungen im Rat. So wurden viele Ratsherren aus den alten Patrizierfamilien durch neue Ratsherren ersetzt und ein Kollegium der 24, dem Holland selbst vorstand, eingesetzt. Dieses sollte zunächst nur beratende Funktionen haben, übernahm aber im Laufe der Zeit die Macht. Im Gegensatz zum während der großen Schicht neu gebildeten Rat konnten die 24 die Ruhe in der Stadt nur mit sehr viel Mühe aufrechterhalten. Stattdessen setzte Holland auf die Bespitzelung der Bürger, die anfingen, Spottlieder auf ihn zu singen. Die Unzufriedenheit mit dem neuen Stadtregiment wuchs. Gerade unter den ärmeren Teilen der Bevölkerung, denen Holland so viel versprochen hatte, was er nicht halten konnte. Die Preise für Korn und Bier hatte er auf Dauer nicht niedrig halten können. Es kam in den folgenden Jahren immer wieder zu Protesten der Bürger gegen Entscheidungen der Stadtregierung und Holland. Durch Einlenken konnte ein Ausbrechen der Gewalt immer wieder verhindert werden. Am 29. November 1490 versammelte sich die Bevölkerung anlässlich der Wahl neuer Hauptleute. Ein Holland und seine Männer belassenes Gerücht machte die Runde und plötzlich wurde der Ruf laut, die 24 abzusetzen. Die Bürgermeister nutzten die Gelegenheit und schufen einen Bund mit dem Volk und schworen sich gegenseitig zu helfen. Diese besetzten die Rathäuser und verwehrten Holland und seinen Männern den Zutritt. Dieser verschanzte sich schließlich schwer bewaffnet, immer noch mit einer großen Zahl Anhänger auf dem Andreasfriedhof. Ein kleiner Anlass hätte genügt, einen blutigen Kampf innerhalb der Stadt losbrechen zu lassen. Das Volk stand schon zum Angriff bereit, als drei Bürgermeister sie um eine Stunde Aufschub baten und in dieser Zeit mit Holland verhandelten und ihn schließlich von der Aussichtslosigkeit seines Widerstandes überzeugten. Holland gab auf. Die Schichtmäker wurden nur sehr milde bestraft, um nicht gleich wieder Unruhen zu provozieren. Holland wurde der Stadt verwiesen. Er trat in die Dienste des Herzogs und nahm auch an dessen Kampf 1492 gegen die Stadt teil. Die Verhältnisse vor der Schicht wurden wiederhergestellt. Doch die Weichbilder Alte Wieg und Sack hatten eine Aufwertung gegenüber den vornehmen Weichbilden Altstadt, Neustadt und Hagen erfahren.
Nur am Rande erwähnen möchten wir hier den Aufruhr der Armut von 1513. Hier handelt es sich im Gegensatz zu den vorgenannten Schichten um Unruhen, die von den ärmeren Teilen der Bevölkerung ausgingen und keinerlei Unterstützung von Ratsmitgliedern oder ratsfähigen Gilden hatten. Diese blutigen Unruhen gingen von Zimmerleuten, Lehmklebern, Schreitreibern, Steindeckern, Schuhflickern, Kohlenträgern, Badern, Schlachtern und Tagelöhnern aus. Denn wieder einmal waren die Kornpreise durch Erhöhung der Steuer und Zölle stark angestiegen. Der Aufstand wurde genauso blutig vom Rat niedergeschlagen. Als letztes sei noch der Aufruhr von 1601 bis 1604 genannt, der auch die Brabantsche Revolution genannt wird. Bürgerhauptmann Henning Brabant hatte den Rat zur Annahme weitreichender Verfassungsänderungen gezwungen, sodass ab 1602 die alten Patrizierfamilien im Rat fast vollständig ausgeschaltet wurden. Durch den Wandel in der Gunst der Bevölkerung und maßlosen Hasspredigten der Geistlichkeit gegen Brabant formte sich 1604 Widerstand gegen ihn und seine Anhänger. Sie wurden in einem bewaffneten Volksauflauf auf einer Versammlung angegriffen. Brabant selbst konnte zunächst fliehen, wurde später aber verhaftet, gefoltert und schließlich mit zahlreichen Anhängern auf dem Hagenmarkt hingerichtet. Abschließend sei über die klassischen Braunschweiger Schichten gesagt, dass es sich in der Regel nicht um einen Aufstand der niederen sozialen Schichten gegen die Obrigkeit handelte. Es ging meist um Partizipation einzelner Gruppen an der Macht, wie zum Beispiel in der großen Schicht, in der die Handwerksgilden ihren Einfluss im Rat verstärken wollten. Auch ging der Riss zwischen den Gegnern oft mitten durch den Rat, oder wie in Hollands Schichten mischten sich Gegner und Befürworter der einen und der anderen Position in beiden Lagern. Meist führte das Ende einer Schicht, mochte sie erfolgreich gewesen oder letzten Endes gescheitert sein, zu Änderungen in der Stadtverfassung, die von allen Seiten getragen wurden. Die Schichten sorgten dafür, dass sich die politischen Verhältnisse in der Stadt den gesellschaftlichen Gegebenheiten anpassten. Hermann Bothe sah das allerdings etwas anders. Für ihn waren die Schichten Ausdruck des Versagens der Obrigkeit, nicht etwa einer in der Verfassung der Stadt begründeten Ungerechtigkeit. Hätte der Rat die Stadt stets weise und gerecht regiert, dann hätte es seiner Meinung nach auch nie Unruhen gegeben. Ich schließe mit einer Aufforderung Bothes, die so mancher Entscheidungsträger auch heute noch befolgen sollte.
Hierum, ihr ehrbaren Leute in den ehrlichen Städten, seid vorsichtig und bedenket, was nachkommen mag. Richtet Recht ohne Gift und Gabe, strafet und lehret, nehmet treulich in Acht das gemeine Gut, sucht anders keine neuen Fündlein an Schoß, Zoll und Ziese, denn in Notfällen der Stadt zum Frommen, Land und Leuten unschädlich, allen gleich Lieb und Leid, dann bleiben eure Untertanen gehorsam und sitzen geruhlich unter euch in Zucht und Zwang.
Von den Schichten Braunschweigs führt uns unser nächster Podcast nach Wolfenbüttel. Er befasst sich mit den dortigen Bürgerwehren ab dem frühen 17. Jahrhundert. Der heutige Podcast wurde produziert im Februar 2012. Am Mikrofon waren heute für Sie
Detlef Mugay,
Daniel Wesselhöft
und Frank Brandes.